Footballerei College Show.
Moin, moin, servus, grüezi, alle miteinander. Hier ist eine neue Folge der Footballerei College Show. Frisch geduscht und ausgeschlafen sind wir. Wir entschuldigen uns hiermit gleich, nicht dafür, aber dass wir ein bisschen später sind, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Was aber damit zu tun hat, dass wir drei absolute Schlaufuchse sind. Füchse? Nee, Füchse. Und wir uns dachten, wir wollen natürlich das aktuelle College-Ranking mitnehmen, Playoff-Ranking mitnehmen und nicht nur darüber philosophieren, sondern tatsächlich mit dem echten Arbeiten, deswegen halt ein bisschen später. Aber, wie gesagt, deswegen, dafür fühlen wir uns auch frisch und frei und ja, Schuhan, man sieht ja, du siehst heute mit dem Kaffee in der Hand gleich 10 Jahre jünger aus.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Und immer du, ja, du siehst eh jung aus.
Ja, moin. Grüß euch.
So, ja, wir haben natürlich heute wieder ein paar Recaps vom letzten Wochenende. Gab vielleicht nicht so viele Überraschungen wie an anderen Wochenenden, aber trotzdem gibt es genug zu bereden. Dann wollen wir heute mal das Thema Playoffs natürlich mitnehmen, mit dem Ranking ein klein bisschen erklären, was, wie, wo. Und ja, dann haben wir uns überlegt, weil das auch immer mal wieder so auf uns zu, dass wir mal ein bisschen Coach Prime und Colorado mal so ein kleines Mini-Special machen, wie wir es auch schon über Belichick hatten. Und natürlich schauen wir dann voraus auf die Highlights des kommenden Wochenendes. Aber lass uns erstmal zurückblicken aufs letzte Wochenende. Fangen wir an mit Texas A&M. Ein sehr, sehr überzeugender, dominanter Auswärtssieg bei Missouri. Ich glaube, 38-17 war es am Ende. Und das war bis auf die ersten 5 Minuten nicht wirklich spannend. Für mich, neben der Tatsache, dass der Reed sicherlich auch einer der Heisman-Kandidaten ist, der Quarterback von Texas A&M, was mich besonders überzeugt hat von Texas A&M in diesem Spiel, war der Speed, den die auch haben. Ne? Also dieser Concepcion, scheiße, Mann. Ey. Der Typ ist schnell, shifty. Das ist so, damit verbinde ich Aggies Football jetzt nicht unbedingt. Nee, ich fand, für mich war das Spiel, ich sag's ganz klar, ein Case für den Number One Spot im Playoff-Ranking. Wir kommen dazu später noch, wie es tatsächlich steht. Aber für mich war das wirklich ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, they're for real. Wie habt ihr es gesehen?
Ja, absolut. Also they for real fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen, wortlich. Also ich finde auch vor allem Casey Concepcion, der Typ, der hat nochmal in dem Spiel auch nochmal einfach einen Case dafür gemacht, hey Leute, ich bin da, ich bin der absolute, also ich möchte der Top-Receiver im College sein und ich möchte auch so wahrgenommen werden. Was der dann für Speed setzt, was der für Cuts vor allem setzt, wenn er dann durch die Defender da einfach slippt und nochmal hier einen kleinen Step nach links und schon verpasst mich der nächste Tackler. Ja, da ist Texas A&M, die geben Gas, die wollen unbedingt, glaube ich, diesen ersten Platz. Wäre jetzt verdient gewesen, wenn sie auf jeden Fall in den Rankings Platz nochmal hochgegangen wären und hochgepusht worden wären. Da macht man auf jeden Fall vieles richtig und auch, ich finde, Marcel Reed hat genauso ein Game gehabt, wo er sich weiter in die Heisman-Trophy-Debatte reingesetzt hat und man sagen kann, ja, den muss man weiter im Rennen beibehalten und den muss man weiter in der Diskussion beibehalten und ich finde, das macht auch dieses Heisman-Rennen dieses Jahr so spannend, weil so viele Spieler einfach nach wie vor noch drin sind und einen Case für sich machen und noch nicht dieses eine Bad Game gehabt haben, wie es jetzt ja zum Beispiel ein Carson Beck vor ein, zwei Wochen hatte, wo du dann sagst, okay, Junge, jetzt bist du raus. Das ist schon unglaublich, was da ist. Und da muss man auch mal auf die Statistiken alleine gucken. Der hat jetzt 2000 Yards inzwischen zusammengesammelt, der Quarterback. Also Texas A&M, offensives Feuerwerk. Und ja, auf der anderen Seite Missouri natürlich schwächelt, haben auch nicht einen Starting Quarterback mit dabei. Und das macht vieles natürlich schwer.
Deswegen seid ihr total am Overreagieren. Overreaction Wednesday hier. Ihr vergesst ja komplett, dass sie gegen Freshman Quarterback gespielt haben, Texas A&M. Dass die natürlich dann toll aussehen. Dass sie natürlich die auf 0 Punkte halten bis ins dritte Quarter. Ist doch der größte Super-GAU für alle Teams. Ist doch der Verlust des Starting Quarterbacks. Und wir ignorieren das gerade so ein bisschen. Dass sie eine gute Mannschaft haben und Elko einen guten Job macht bei A&M. Keine Frage, aber ich glaube nicht, dass wir nach diesem Sieg, darf man nicht so hoch bewerten, dass sie dann gleich auf 1 rutschen, wie manche sagen, oder auf 2. Das finde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen übertrieben und eine Overreaction. Die sind eine tolle Mannschaft, die wirken ultra stark. Aber nochmal, sie haben gegen Matt Zoller gespielt. Zoller hat 7 von 22 Bällen angebracht. Und ich denke mal, die, Ja, ich denke mal, der musste danach seine Unterhosen wechseln, weil er einfach sich in die Hosen gemacht hat. Weil die Defense von A&M ist natürlich auch eine knuffige Defense, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, bitte keine Overreaction, das ist ein Top-Team, aber wir sollten da jetzt nicht große Sprünge nach oben machen. Obwohl sich die anderen auch nicht mit Ruhm bekleckert hatten. Die besonders eine Mannschaft, die davor sitzt.
Geht's ja richtig ab heute Morgen. Also ich finde nicht, dass es ein Overreaction ist. Also ja klar, okay, wir reden über den Quarterback und das haben wir natürlich auch bei anderen Teams. Wenn die Nummer 1 raus ist, ist es halt schwieriger. Aber wir reden ja trotzdem über ein Ranked Team von Missouri. Also die haben ja nicht nur einen Quarterback, der was kann. Die haben ja auch einen Running Back, der lange im Heisman-Rennen war, der auch bis kurz vor Schluss gar nichts abgeliefert hat. Also klar hat es einen Einfluss, überhaupt keine Frage, vor allen Dingen natürlich auch die Offensive. Aber ich finde jetzt nicht, dass man das zu unterbewerten sollte. Ich finde eher, dass das nächste Spiel, Indiana gegen Penn State, zumindest wenn wir dann über das Playoff-Ranking reden, zu überbewertet wurde. Aber ja, find ich gut. So soll das sein, nicht immer nur Liebe hier.
Aber zeig mir, dass du kein Coach bist, weil wenn der Starting-Cornerback, egal in welcher Liga auf dieser Welt, wenn der ausfällt, und ich war in diesen Schuhen schon, mir ist das passiert in der Vergangenheit, vor Big Championship Games, dann bist du nicht mehr dasselbe.
Das weil
der Quarterback ist schon eine zentrale Figur und da müssen wir schon da sollte man auf jeden Fall nicht drüber hinwegsehen, aber natürlich ist das ein toller Sieg und Missouri ist natürlich mehr als nur der Quarterback, aber am Ende des Tages ist das schon ein Faktor, der eben dich dann auch so untergehen lässt.
Ja, geben wir dir ja auch ein bisschen recht. No. Da gehen wir weiter zu Indiana gegen Penn State. Ja, das sah eigentlich lange Zeit aus, als wenn Indiana das ganz solide über die Bühne bringt. Die sind jetzt nicht weggerannt in dem Spiel, aber hatten das ganz ordentlich im Griff gegen eine Mannschaft, die auch mit einem Backup-Quarterback spielt. Und dann kam Penn State aber im Schlussviertel ordentlich zurückgestürmt, führten sogar kurz vor Schluss. Und dann haben wir ja auch im Chat uns kurz mal emotional ausgelassen, einen unfassbaren Catch. Ich glaube 35, 34, 37 Sekunden vor Schluss. Und Indiana hat das Ding am Ende doch 27, 24 gewonnen und quasi überlebt. Ja, Penn State ist ja trotz auch da, ne? Quarterback ist weg, Coach ist weg. Trotzdem ist da natürlich immer noch jede Menge Klasse und Potenzial in diesem Team. Das darf man ja nicht vergessen. Ist ja, ob das jetzt Missouri ist, Penn State, wer auch immer. Da ist ja doch sehr, sehr viel Klasse immer noch dabei. Und das hat man, finde ich, in dem Spiel auch echt gesehen, dass da gut was geht. Ja, wie habt ihr das Spiel erlebt?
Ja, ich jetzt. Ja, sonst schulen möchtest du zuerst?
Naja, ich mach mal ruhig.
Okay, ja, ich habe das Spiel mit Spannung, sage ich mal, erlebt, beziehungsweise erstmal nicht. Meine Gefühle bei dem Spiel waren, oh, okay, ja, langweiliges Ding irgendwo. Indiana ist ja gut vorgezogen, aber ich finde, das ist so ein, dieses Spiel war ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn du zu früh den Fuß vom Gas nimmst. Das war, man pusht nach vorne, arbeitet und dann hat man so, ja, Anfang, Mitte, drittes Quarter eigentlich schon angefangen, so ein bisschen zu slacken und ich finde, da hat man dann Penn State dieses Momentum gegeben, sich zu zeigen, okay, hey, wir können doch was und ich fand, da auf seitens Penn State, da haben einige Spieler nochmal einen guten Case für sich gemacht für die NFL und konnten ja nach vorne steppen und wirklich ja sich promoten, sage ich mal. Und das hätte ich so nicht erwartet. Also ich glaube, auch Indiana hat das so nicht erwartet. Und deswegen ist das Ergebnis auch so knapp geworden, wie es ist, weil man soll nicht den Tag vorm Abend loben. Und genau das war so das Spiel. Also am Ende des Tages natürlich trotz allem dann keine Cinderella-Story irgendwie für Penn State. Und die waren schon sehr bereit, den Platz zu stürmen. Also mehr als, also die hätten auch natürlich den Platz gestürmt. Also wenn du jetzt einfach mal das Nummer-2-Team schlägst, nachdem du so eine verkorkste Saison hast. Ja, aber Penn State findet einfach kein Happy End. Und ich finde, das war dann am Ende auch das Ergebnis. Penn State findet einfach kein Happy End. Und das ist wirklich...
No Happy End in Happy Valley.
Es ist einfach Sad Times. Durchgehend für die. Also das war, auch nicht das einzige Team, das sich so das Herz nach Motto brechen lassen hat dieses Wochenende. Ja, brutal, brutales Ding. Und Indiana auf der anderen Seite, ja, sind mit einer ganz dicken Schramme davon gekommen. Ja. Das haben die sicherlich nicht so erwartet.
Gut, ist aber auch, Penn State ist ja auch immer noch voll mit richtig guten Footballspielern, das darf man nicht vergessen, das ja. ist ein Punkt, aber selbe Thema, ja, Ethan Grunkemeyer, ja, warum haben die eigentlich alle da immer deutsche Nachnamen?
Ja, woran das liegt.
Woran das wohl liegt. Aber am Ende, ja, können wir auch mal eine Story drüber machen und ein Erklärbär, aber ich fand zum Beispiel, also ich fand es heartbreaking für den Interims-Coach von Penn State, ich weiß nicht mal den Namen von dem Herrn, der sah sehr leidend aus an der Seitenlinie, weil der, ich weiß genau, wie er sich gefühlt hat. Er hatte es vor der Nase, dass die Sensation, und das bedeutet ja auch für ihn privat viel, wenn er das hätte geschafft. Indiana war eigentlich auf verlorenem Posten, und Penn State hat, glaube ich, 13, 14 Punkte Defizit aufgeholt in der zweiten Hälfte, haben super, super für mich, also ein super Kampfgeist gezeigt und hätten verdient, das Spiel zu gewinnen. Dass dann natürlich Omar Cooper Jr. so ein Catch macht am Ende. Aber du hast das schon so ein bisschen, habe ich es im Urin gehabt, nachdem die Penn State punten musste, dass das irgendwie nicht reicht. Fernando Mendoza hat ja dann wirklich drei, vier Pässe angebracht, hat das Feld in no time überbrückt. Wer mir da auch besonders auffällt, ist Charlie Becker, glaube ich, der Wide Receiver von Indiana. Der hat dann auch 7 Catches für 118 Yards. Das ist ein Spieler, sieht aus wie ein Schluck Wasser, aber spielt echt irre und ist wirklich ein Playmaker. Den müsst ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich, da würdest du jetzt sagen, ja, ist jetzt nicht ein Modellathlet oder langer, schlaksiger Kerl. Macht Plays ohne Ende für Indiana. Noch viel mehr als Omar Cooper. Aber ich fand, das war ein Mega-Catch von Cooper. Body Control. Im ersten Moment, auch beim zweiten Mal sehen, habe ich gedacht, okay, das wird zurückgecallt und Penn State hat das Spiel gewonnen. Und dann kam diese eine Nahaufnahme, wo ich einfach nicht fassen konnte, dass der Junge die Awareness hat, den linken Fuß noch so über den Boden zu ziehen und den Zehenspitzen runterzukriegen. Was ein Play, dass selbst ich, altes Schlachtschiff, habe mich da amüsiert und habe gedacht, wow, was für ein Catch. Sieht man nicht alle Tage. Du hast gesehen, Kurt Cignetti, Head Coach Indiana, war danach, also auch optisch, durch. Ja, der war also durch. Der war jetzt nicht still oder leise, was er nie ist, aber er war auch ein bisschen humble. Hat gesagt, das war eins der most improbable games to come back, das er jemals erlebt hat und das es war. Und spiegelt aber auch so ein bisschen Penn State-Situation da, dass sie dann selbst das dann nicht hinkriegen. Ist ein Zeichen dafür, dass die Saison verseucht ist und sie am besten jetzt alle nach Hause gehen, abschließen und schlafen gehen.
Ja, was mir total gefallen hat, danach hat sich das Internet sehr zerrissen über Mendoza. Ob das jetzt, ne, weil auch hieß Heisman Drive, bla bla bla. Und andere dann hinken, ja, gab mal 150 Jahre. Ich finde immer diese reine Zahlen-Scheiße, also das verstehe ich. Ja, es gibt Momente, da macht das Sinn. Aber ich fand, von allem, was ich in dem Spiel gesehen habe, er hat in dem ganzen Spiel sehr viele, sehr wichtige Würfe gemacht. Ja. Die hat er angebracht und dieser letzte Drive, der war halt einfach auch mal echt gut. Ja, auch seine Receiver haben extrem abgeliefert in dem Ding. Aber das, auch der Wurf am Ende zum Touchdown. Ich meine, der hat ja einfach mal so einen verpoolt bekommen bei dem Wurf.
Oh ja.
Hat ihn aber noch genauso, dass auch nur sein Mann den fangen kann, wenn überhaupt jemand. Ich finde, das kann schon, weil wir haben dieses Jahr, finde ich, jetzt auch nicht so ein Heisman Frontrunner, der einfach weg ist, sondern jeder von denen, die da im Rennen sind, ja, da brauchst du auch nur ein schlechtes Spiel haben und dann bist du wahrscheinlich raus aus dem Rennen. Ich könnte schon sein, dass das der Drive für ihn war, der ihn ganz nach vorne gebracht hat. Der war schon beeindruckend, fand ich.
Der war super. Also ich fand auch, dass die Indiana ist schon sehr komplett in ihrem Spiel. Auch wenn du siehst, Omar Cooper hatte jetzt nicht so viel Anteil, aber hatte eben 6 Catches für 30 Yards, davon ein Average von 5,3 oder so. Das heißt, das ist der dann im Third Down den First Down catcht. Das ist der dann diese wichtigen Possession Points, die Possession Receiving Catches macht. Das ist also, dann hast du aber auch zwei Spieler wie Blake Becker und Nowakowski, die eben die Explosive Plays gemacht haben, die eben ein Average haben von 17 und beide fast 17 Yards im Average Catch für jeden Catch. Das zeigt dir, dass Indiana eben dich, ja, malträtieren kann aus allen Ecken, ja. Und ich fand, das ist schon eine gute Mannschaft, auch in der Defense, aber Penn State hatte einen super Gameplan. Penn State hatte dann, also in der zweiten Hälfte umgesetzt, hatte dann wirklich in irgendeiner Form schon eine Antwort. Vielleicht, aber ich gehe da auch mit Immo. Wir haben uns da vorher über unterhalten, Immo. Ich glaube auch, nach dem 17-7 Halbzeit dann nochmal einen draufgelegt, war, glaube ich, Indiana auch ein bisschen cocky im Ansatz. Und das hat sich dann gestraft.
Ja, da wirst du einfach bestraft. Das kannst du einfach nicht machen, ne? zu früh, wie gesagt, Fuß vom Gas und dann, ja.
Ja, wie dann, gesagt, dafür hat Penn State auch einfach immer noch zu viel Potenzial und Klasse im Team. Ne? Also die sind ja, die sind ja.
Da haben sie gezeigt, dass das Talent, da haben sie frei, ich fand, die haben so frei aufgespielt und du hast das richtig gemerkt, auch die D-Line, was da für ein Druck auf einmal drin war mit, komm, den hauen wir mal richtig eins rein. Und ja, am Ende waren es, kann man ganz fies sagen, so die DBs, ne? Also da haben sie einfach nicht gegen die Indiana Offense dann doch Bestand halten können, weil die einfach runtermarschiert sind, jedes Mal wieder.
Jo, ja. Apropos runtermarschiert, das ist auch Oregon im letzten Drive des Spiels gegen Iowa. Ich fand dieses Spiel so geil. Ja? Also über das Spiel haben wir auch letzte Woche geredet. Was kommt da auf Oregon zu? Was kommt da auf Iowa zu? Auch diese unterschiedlichen Philosophien, ne? Und die unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, Iowa mit Kirk Ferentz zieht NIL, Transfer Portal hin oder her. Die ziehen ihren Stiefel seit 100 Jahren durch. Ja, und spielen halt Iowa Football. Das ist krasse Defense, extrem physisch, starkes Run-Game. Iowa ist eine Titan-U. Also die halbe NFL hat Iowa Titans gefühlt. Ja.
Yeah.
Und Oregon ist halt wahnsinnig viel Speed, Finesse und. Oregon, vielleicht natürlich auch dem Wetter ein bisschen geschuldet, ja, das war ja immer mal Scheißwetter, aber Oregon hat dieses Spiel einfach angenommen. Dieses physisch, dieses mit dem Kopf durch die Wand, das fand ich total geil. Ich fand, das Spiel war vielleicht nicht sexy wie andere, aber ich fand, es war ein richtig geiler Rocky Balboa Heavyweight Fight. Da wurde links und rechts immer ausgeteilt und am Ende Oregon, wie gesagt, mit einem Field Goal, 3 Sekunden vor Schluss, das Ding 18-16 gewonnen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil bisher, wir hatten ja auch drüber geredet, hat Oregon überhaupt schon so einen großen Sieg dieses Jahr? Ich fand, der war schon, das war, hat mir gefallen.
Ja, war episch, oder? Auch da bei dem Wetter mit dem Regen und das war ja echt zum Abgewöhnen, das Wetter. Aber das war typisch für dieses Spiel und dafür hat Oregon das ganz gut gemacht. Ich fand, Oregon war, Dante Moore fand ich auch super, der Quarterback von Oregon hat das schon richtig gut gemanagt. Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch überrascht war über das Spiel von Iowa, besonders auch im Angriff, dass sie eine gute Defense haben, wissen wir. Aber dass sie im Angriff auch dann teilweise weit offene Receiver, Play-Action, Dinge, die sie ja machen, aber sie sind ja eigentlich ein Laufteam, Control of the Clock, sehr, sehr fundamental in ihren Ansätzen. Und dafür war gegen eine super Oregon-Defense mit Athleten da hinten, waren die Leute teilweise, die großen Boys, komplett frei. Also die haben auch einen guten Gameplan gehabt. Da war ich ein paar Mal überrascht und wow, das war jetzt mal ein 40-Yard-Gain-Pass. Und da muss man auch dazu sagen, dass eben der Mark Gronowski, so heißt ja der Quarterback von Iowa, der hat im Endeffekt mehr Passing Yards erworfen als Dante Moore. Das muss man einfach sagen. Er hat 138, Dante Moore 112. Aber Moore fand ich eben auch super, super gut im Managen der ganzen Sache. Die haben auch super mit Play-Action und Movement der Plattform. Also die haben den Mann bewegt, den Dante Moore. Das war schon irgendwie ganz gut. Aber nochmal, ich bin immer wieder überrascht, wie ein Team wie Iowa dagegen hält. So ein Team wie Oregon, auch durchs Wetter ein bisschen geschuldet, Oregon auf 18 Punkte hält. Das ist ja eine Mannschaft, die ist so explosiv im Angriff. Sehr ähnlich einem Tennessee von der Art, wie sie eben aggressiv den Ball pushen, dass man da schon sagen muss, ja, das war eine gute Sache und heartbreaking mit 3 Sekunden auf der Uhr dann das Ding abgeben zu müssen, ist natürlich hart zu Hause auch.
No. Ja, Last-Minute-Field-Goal, ne? Das ist immer eine bittere Sache, wenn du noch so in der letzten Sekunde da die Punkte reinkriegst. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du hart arbeitest, hast du auch ja irgendwo das verdient. Ich fand das Bild, ja, das Spiel war wirklich so sinnbildlich auch für so ein Iowa-Football. Was mir da auch immer wieder auffällt, ich habe immer das Gefühl, man redet jedes Jahr bei Iowa darüber, macht mal bitte eure Offense besser und dann wird die Defense besser. Das ist so einfach, also an der falschen Stelle wird das immer so ein bisschen ausgebaut, aber das Spiel war echt, das war auch bezeichnend wieder für diesen Iowa-Football. Du musst da einfach eine Schlacht spielen und ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, als ich im Nachhinein nochmal mir das Recap angeguckt habe und dann habe ich auf dem Feld gemerkt, oh, die haben Werbung für John Deere. Da habe ich auch gedacht, okay, also was ist mehr ländlicher Raum eigentlich als John Deere Trecker-Werbung? Ja, und das ist einfach Iowa, ne? Also dann hast du dieses wirklich nasty Wetter, dann hast du diesen nasty Hard-Knock-Football. Das war einfach, ja, und diese Siege musst du aber auch einfahren als eine Oregon. Das ist, ne, also die haben wiederum für sich einen sehr guten Case gemacht. Warum sind sie eigentlich ein Top-12-Team? Warum sind sie im Playoff-Picture? Sind sie weiter dabei? Weil diese Siegs, ja, so einen Win musst du auch holen. bei nasty Wetter, schön auf dem ländlichen Raum, da musst du gegen die Bauernkids, die sich nicht sagen lassen, ey, hier, ne, die sich einfach nicht runterdrücken lassen und kleiner reden, als sie sind. Und da musst du diese Big Burly Boys erstmal fertig machen. Also das war ein Kampf.
Und schau mal, du musst auch sehen, mit 1,52 zu spielen im Spiel, setzen die ja noch, ich habe mal gerade nachgelesen, das war ein 93-Yard-Drive, Gronowski mit den Hawkeyes, den sie dann sozusagen converted haben, und dann hat die Two-Point-Conversion nicht geklappt, dann war es 16-15 und das war natürlich dann schon ein Problem, weil dann ist ihm Dante Moore da und hat mit 1,52 auf der Uhr eben noch genug Zeit, in Field-Goal-Range zu gehen, und der Kicker, wie heißt der nochmal, Sapalowski oder so?
Sappington.
Sappington ist einer unserer finnischen Freunde vielleicht, keine Ahnung, was das ist, Sappington oder britisch, der hat eben vorher schon, glaube ich, man muss mal sagen, wir reden über ein echt beschissenes Wetter.
Ja.
Und da hat er sich sehr viel Confidence und Selbstvertrauen erkickt über den Beginn des Spiels, und dadurch war das dann, als er dann sich hinstellte und kicken wollte, habe ich gesagt, wenn die den Ball jetzt nicht fallen lassen oder so, wird er den machen, weil der einfach eben auch sehr gut war zu Beginn des Spiels mit seinen anderen Kicks. Und dann war das erledigt. Aber man muss dazu sagen, Iowa, 93-Yard-Drive, das hinzulegen, dann brachen die Dämme, und das meinte ich, die waren echt gefällig im Angriff. Und Oregon hatte zeitweilig in der Crunch-Time, was das ja dann war, keine Antwort darauf. Aber die Conversion gestoppt und sich selbst eine Chance gegeben.
Ja. Man muss bei Oregon natürlich dazu sagen, dass, was finde ich, die Leistung von Moore, auch wenn es nur, 112, 118 Yards waren, nochmal so ein bisschen hervorhebt, ist ja sehr, ihre Top 3 Receiver haben ja nicht mitgespielt. Ne? Also die Explosivität war auch teilweise gar nicht gegeben auf dem Feld. Auch da fand ich, wie bei Mendoza, dieser letzte Drive war echt beeindruckend, den er gespielt hat. Da haben sie auch viel Ding und Dank gemacht, aber dann war halt doch dieser eine geile Pass dabei, der sie in Field Goal Range gebracht hat. Nee, hat er mich auch sehr überzeugt. Und wenn ich euch da draußen was empfehlen kann, wenn ihr nach der Sendung Langeweile habt, dann geht mal auf YouTube und guckt euch mal Ducks vs. Them an. Das ist quasi der Weekly Recap, den Oregon von seinen Spielen macht. Sehr cinematisch aufbereitet. Wirklich eine geile Serie. Immer so, was weiß ich, 12, 15 Minuten. Und immer, ne, kein klassischer Recap von dem Spiel, sondern wirklich, die sind die ganze Woche bei Dan Lanning dabei. Und er hat ja jedes Spiel, stellt er halt unter ein Motto. Und dieses Spiel war halt, zum einen ging es ums Thema Krebs. Ne, war Iowa, ist ja dieses Kinderhospital direkt hinterm Stadion, wo alle im Stadion immer während des Spiels irgendwann rüberwinken. Und da hatte natürlich Nike, Oregon, die haben sich da natürlich auch ein bisschen was einfallen lassen. Zum anderen ging es, ein Motto für dieses Spiel war Way of the Warrior. Und das, die ganze Woche, alle Meetings waren, ein Krieger ist dies, ein Krieger ist das, ein Krieger ist nie zufrieden, ein Krieger sucht nicht Comfort, sondern fühlt sich wohl in Discomfort. Und wirklich vorbereitet auf dieses Wetter, auf diese Spielweise, auf dieses, dass es hässlich werden wird, dass es hart werden wird. Das finde ich, der hat einfach immer richtig geile Ideen, wie er die Jungs heiß macht. Und dann kommt, sieht man auch in der Serie, finde ich immer, ist ein ganz besonderes Highlight im College Football, die Gästeumkleidekabine in Iowa, die ist nämlich, welche Farbe gemalt, Schuhen?
Pink.
Pink. Umkleide, die Schränke, alles ist pink, um den Gegner so ein bisschen zu irritieren. Also das kann ich sehr empfehlen. Ist jede Woche immer wieder geil, weil sie da wirklich sehr tief reingehen, in allen Meetings dabei sind. Er hat auch gesagt, ne, im Coaches-Meeting, Leute, es wird auf die Special Teams ankommen. Die Special Teams werden uns dieses Spiel gewinnen müssen. Er hat recht, die haben Safety, ne, weil der Panther verkackt hat.
Genau.
Und so eben drei Field Goals, die am Ende entscheidend waren. Also es waren die Special Teams, ja. Das ist eine geile Serie. Ja. Kann man sich mal antreiben.
Ich fand auch den Teil der DJ von Name. Der ist ein cooler, der hat der war so weit offen immer über die Mitte bei Overroutes nach Play Action. Das hat mir ganz gut gefallen. Er ist auch wieder reiht sich in die Reihe die Riege der Titans aus Iowa ein mit 1,93 und 108 Kilo. Junger Kerl. Nummer 81. Nur mal so, der fiel mir auf als jemand, der da übers Feld marschierte und die Dinger fing.
Ja, dann gehen wir in die Big 12. Da hatten wir auch ein Showdown, BYU zu Gast bei Texas Tech. Und es war am Ende 29-7 eine ganz klare Geschichte für Texas Tech. Zur Halbzeit war es jetzt nicht unbedingt klar, fand ich. Es war vor allen Dingen sehr viel Defense. Das kennt man irgendwie von der Big 12 nicht so sehr. Ja, aber ich fand Texas Tech, fand ich, überragend gespielt, echt stark. Blair Bachmeier, der Freshman Quarterback von BYU, das erste Mal sah aus wie ein Freshman Quarterback. Auch nicht schlecht, aber einfach, ne, keine Antworten gehabt, BYU. Und was ich bei Texas Tech echt spannend finde, ich habe im Vorfeld dieses Spiels einen Artikel gelesen, wie die sich vor der Saison hingesetzt haben mit ihrem, ne, mit ihrem Koffer voller Geld und entschieden haben, ganz klar eine ausgegeben haben, was haben wir hier vor mit Texas Tech. Und die Devise war ganz klar, wir werden hier eine Defensive hinbauen, die die Big 12 noch nie gesehen hat. Und dann sind die ja wirklich rausgegangen und haben sich Bailey, Rodriguez, ich weiß nicht, All-American-Spieler von überall geholt und haben halt, und das hast du in dem Spiel gesehen, also die Defense war einfach so überragend. Das sieht man teilweise jetzt vielleicht statistisch nicht. Die haben jetzt nicht, BYU hatte mehr Sacks zum Beispiel, ja, also die haben auch nicht schlecht gespielt. Aber ich finde, das war wirklich, wow, shit, das war ein Statement von der Defense von Texas Tech und das hat mich extrem überzeugt, das Spiel.
Ja, ich finde Texas Tech auch, also Defense ist wirklich da das Stichwort. Das ist heftig. Auch ich finde, Jakob Rodriguez, der macht gerade wirklich für sich diese Saison einen Case, ja, vielleicht sogar als Top-Linebacker im Draft zu gehen und ganz weit nach oben hatte sich da inzwischen gespielt. Also unglaublich, wie der Mann ja Woche für Woche nochmal einen Step draufsetzt für sein Game. Ist ja auch ein Transfer gewesen. Ich glaube, Virginia Tech war ja zuvor. Der macht da ein fantastisches Spiel und da hat man einfach ja einen Lockdown gemacht, BYU, ne? Also die hat man wirklich einfach ja kurzen Prozess und das Ding zugemacht. Also da hat dann auch ein Bear Buckmeyer natürlich eine sehr schwere Zeit, irgendwie die Dinger anzubringen, wenn einfach ja deine Gegner, die gegnerische Defensive so gut ist, auch der ganze Pressure immer wieder auf der Line. Man hat da ja auch sich komplett verstärkt, einmal rund erneuert und das merkt man inzwischen. Also da hat Texas Tech, die wissen, wie man das Transfer Portal spielt und die wissen das wahrscheinlich sogar besser als so der ein oder andere. Also das ist schon eine fantastische Sache, die dahin haben. Und auf der anderen Seite BYU, ja, einfach chancenlos. Wirklich, kann man nicht anders sagen.
Ja. Rodriguez ist ja eine One-Man-Wrecking-Crew, oder, der Typ?
Rodriguez, ja, ne? 14 Tackles, ein Tackle for Loss, ein Fumble recovered, eine Interception. Das war jetzt nicht so schlecht, der Tag.
Na, aber warte mal jetzt für seine Saison. Der hat 88 Tackle, 1 Sack, 7 Forced Fumble und 3 Interception. Alleine er ist eine One-Man-Wrecking-Crew mit 1,85, 104 Kilo Gardemaß. Ja, könnte ein bisschen größer sein, vielleicht noch für die NFL, aber alles gut. Ja, gebe ich dir recht. Aber dieses Spiel war eben, ich bin sehr enttäuscht von BYU. Das war für mich so ein bisschen, sie sind auseinandergenommen worden in den Nachberichten über dieses Spiel. Texas Tech hat jetzt super dominiert und so. Das war so der Tenor, dass das eine Schulung war der BYU Cougars. Ganz so sehe ich es nicht. Aber ihnen wurde der Schneid abgekauft. Und ich glaube schon, dass die Red Raiders da eine Nummer zu groß waren für sie. Das ist auf alle Fälle der Fall. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass die sich nicht hingelegt haben und umgedreht haben und sich haben da wegschießen lassen, die Cougars, sondern das war eben auch eine Mannschaft, die gerade in der Defense und gerade up front eben auch sich wahnsinnig verstärkt haben und eben einfach auch, ja, Big Boy Football spielen da vorne. Und das war, BYU war da so ein bisschen überfordert, sah noch nicht so aus, wie sie mir sonst immer aus. BYU gefällt mir ja, ich bin ja großer Fan, weil die immer so wie besessen spielen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie relativ früh ihnen der Schneid abgekauft wurde. Und dann relativierte sich so das Leistungsgefüge bei ihnen. Und dann wirkten sie nicht mehr special.
Die waren ja auch lange Zeit nie raus, ne? Also die Defense macht 4 Sacks allein in der ersten Halbzeit. Immer wieder nur Field Goals zugelassen. Also die waren ja, ne, ich glaube, da hat es ja schon 13-0. Ende des dritten Viertels stand es noch 19-0. Da kannst du ja, wenn du noch die Kurve kriegst, durchaus nochmal das Spiel interessant machen. Aber offensiv war an dem Tag einfach nichts drin, aber auch nichts möglich. Also ich fand, das war echt sehr beeindruckend, was Texas Tech da gespielt hat.
Ja, ja, 5 Field Goals übrigens an der Stelle, ne? Muss man mal sagen, ist auch nicht alle Tage.
Nee. So, und dann bleibt zum Schluss noch kurz gesagt das übliche Chaos in der ACC, die sich ehrlich gesagt damit im ganzen Thema Playoffs überhaupt keinen Gefallen tut. Ja, Miami hat sehr deutlich gewonnen gegen Syracuse, aber Virginia verliert 16-9 zu Hause gegen Wake Forest. Man muss dazu sagen, ihr Quarterback hat sich im ersten Quarter wahrscheinlich relativ schwer verletzt. Das ist dann, wie Schuhan schon gesagt hat, immer schwer. Und Louisville, die ja vorher an 15 gerankt waren, haben zu Hause in Overtime gegen Cal verloren. Ja, und das macht, also die ACC, die kommt gefühlt nur in die Playoffs, weil sie halt einen Spot sicher hat. Ja, ich sehe nicht, dass da ein zweites Team kommt. Wie seht ihr die ACC momentan?
Ja, chaotisch. Also das ist es wirklich an allererster Stelle, ne, ist wirklich, wirklich Chaos. Also macht es natürlich spannend, es macht Spaß, weil das genauso soll es sein natürlich. Playoff-technisch ist das natürlich blöd, vor allem für die Fans von den Teams, die dann sagen, shit, ne, mein Team ist jetzt nicht dabei. Aber auf der anderen Seite trotzdem spannende Liga eigentlich, ne? Die machen es wenigstens noch spannend. Das ist nicht irgendwie, ja, wie die Big Ten, wo du irgendwie drauf hoffen musst, dass am Ende der Saison dann the game ist und Michigan doch irgendwie Ohio State schlägt und dann auf einmal da alles sich neu mischt. Das macht die ACC schon anders. Die machen dann, ja, harte Dogfights teilweise auch, so wie jetzt halt das Wake Forest Virginia Game, das dann nur ein 16-9 ist. Und auf der anderen Seite hast du da aber auch in Miami, die ja zwar einen Case für sich machen, die jetzt aber natürlich nicht mehr so gesegnet sind von dem Rest-Schedule. Also da kann die ACC sehr froh sein, dass sie den, ja, einen zertifizierten Playoff-Spot haben, weil ansonsten wird es wahrscheinlich nicht mehr ein ACC-Team unbedingt in die Top 12 schaffen. Und so wahrt man sich zumindest noch die Chance für die Playoffs, ein Top-Team dabei zu sein und ja, mitspielen zu dürfen.
Na, was besonders auch scary bei der ACC ist, dass die Analytics, meine Lieblings-Analytics, dass die vorhersehen, dass das ACC-Championship-Game ist Georgia Tech gegen Duke. Und wenn das eintreffen sollte...
Da fragt sich, wo kommt Duke jetzt noch her? Ne? So.
Genau, da fragt man sich, wo kommt Duke eigentlich her? Und wenn das dann Duke vielleicht sogar gewinnt, dann hast du Duke in den Playoffs, was ja schon wieder grotesk ist. Die ja, aber das ist eben Analytics und Strength of Schedule und Vorhersehen. Das ist eine Prediction, die muss ja nicht eintreffen. Aber es gibt diese Wahrheit, die kann passieren. Und das würde natürlich dann alles auf den Kopf stellen. Aber Georgia Tech kann natürlich auch, die haben auch, glaube ich, Georgia noch. Das kann auch ein Ausrufezeichen geben. Aber es ist eine crazy Conference im Moment. Und ich bin auch enttäuscht, wie Miami da rumeiert und eigentlich komplett den Glanz verloren hat von zu Beginn der Saison, wo ich ja wahnsinnig ein Believer war und mich gefreut habe, dass Miami wieder irgendwie Florida on the map brachte. Weil wenn du dir mal den Florida Football anschaust im Moment, ist das schon, bis auf South Florida, ist das ja ein bisschen traurig.
Ja, Miami macht da wahrscheinlich auch einfach wieder so typische Miami-Dinge, ne? Also halt diese zwei Niederlagen, wo du denkst, das hätte jetzt nicht sein dürfen.
Ja, das stimmt. Ja, dann lass uns doch, wir haben es ja eh schon angeschnitten, das Thema Playoffs. Dann lass uns doch auch mal darüber reden. Zuallererst, wie gesagt, letzte Woche haben wir dem ja noch ein bisschen vorgreifen müssen. Diese Woche sind wir quasi live, in Anführungsstrichen. Können wir mit dem aktuellen Ranking, was heute Nacht kam, arbeiten. Aber vorher zur Erklärung vielleicht nochmal, Immo, Dr. Immo, sag doch noch einmal, Wie setzt sich denn bitte das 12er Playoff-Team zusammen?
Genau, also das 12er Playoff-Team. Erstmal vorentscheidend wichtig ist, am wichtigsten am Ende des Tages ist immer dein Ranking. Danach wirkt sich die Platzierung der Teams aus. Das heißt, wenn du das Nummer 1 Team im College Football bist, dann kriegst du auch den Nummer 1 Spot. Ganz wichtig für die Conferences, für die Teams, die 5 besten Conferences sind gesetzt. Die haben einen garantierten Playoff-Spot. Das heißt, wenn du den ersten Platz in deiner Conference machst, in deiner Liga machst, dann bist du garantiert in den Playoffs. Das heißt, du könntest auch auf Platz 25 in den Rankings sein, aber wenn du am Ende die ACC dann zum Beispiel gewinnst, dann kriegst du auch automatisch einen Spot, der ACC garantiert wäre. Oder jetzt in dem Fall zum Beispiel, beispielsweise, wie es in den Playoffs ist, wenn du auf dem, ja, wenn du einfach weiter hinten in der Tabelle bist, du gewinnst aber deine Conference, wie jetzt zum Beispiel in diesem Szenario es ein South Florida in der American eventuell tun kann, dann wäre dieses Team garantiert gesetzt. Weil es aber da am schwächsten ist von, sag ich mal, allen Top-Teams, wäre das dann auf dem 12. Platz und hätte einen 12. Startplatz. Und darauf bauen sich die Playoffs auf. Das heißt, wir haben 12 Teams in den Playoffs und die sind halt nach Strength of Competition und Strength of Schedule dann dementsprechend in den Playoffs gesetzt. Das heißt, ein 12. Platz würde dann auch aufgrund der Stärke zum Beispiel gegen den 5. Platz antreten und die würden dann wiederum später im Viertelfinale auf den 4. Platz treffen, der Playoff.
Genau, man hast kein Bye-Week.
Ja. Genau, man kann es, glaube ich, noch ein bisschen, was man, glaube ich, noch erwähnen kann, ist, dass es sich ein bisschen verändert hat. Das Seeding zum letzten Jahr. Zum einen wird es nicht nochmal umgebaut während der Playoffs und zum anderen ist es nicht so, dass du, als letztes Jahr war es tatsächlich so, die Champions der 4 großen Conferences, also ACC, SEC, Big Ten und Big 12, sind automatisch an 1-4 gesetzt, egal wie gut oder schlecht sie sind. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern einfach wer Erster bis Vierter ist, ist Erster bis Vierter. Und das könnten eben auch drei Teams aus einer Conference sein, theoretisch. Ne? Jetzt aktuell, wie wir gleich sehen werden, sind es 2 aus der Big Ten, 2 aus der SEC. Genau. Und die SEC und die Big Ten hätten gern für die Zukunft noch so eine Garantie, was Plätze angeht. Ne? Aber ich finde es A, ganz gut, dass es das noch nicht gibt. Und B, wenn man sich das so anguckt, am Ende aktuell kommt es halt so oder so. Also, wir sind ja die beiden dominierenden Conferences. So, jetzt wollen wir euch dann aber auch mal zeigen, über wen wir hier reden. Und jetzt muss der Onkel wieder in den Bildschirm scheren. Mal gucken, ob es funktioniert heute. Welches Fenster haben wir denn hier? So. Jetzt müsstet ihr sehen. Genau, da haben wir an 1 Ohio State. An 2 gerankt ist Indiana, beide aus der Big Ten. 3 Texas A&M, 4 Alabama, 5 Georgia. Da hat sich gar nichts verändert an den ersten 5 zur letzten Woche. Texas Tech ist hochgerutscht von 8 auf die 6 nach dem Sieg gegen BYU.
Ole Miss ist
ein Platz gefallen. Und Oregon an 8 ist auch einen Platz nach oben gegangen. Das sind die 4 Teams, Georgia, Oregon, Texas Tech und Ole Miss, hätten Stand jetzt ein Heimspiel in der ersten Playoff-Runde und zwar auch auf dem Campus. Das finde ich ist immer noch das Geile, dass die erste Playoff-Runde nochmal ein zusätzliches Heimspiel für der Uni gibt. Und die Gegner sind dann halt Nummer 9 Notre Dame, wäre aktuell zu Gast in Oregon, Nummer 10 Texas. Wer hätte das vor 3-4 Wochen gedacht? Texas ist wieder back in the top 10 zu Gast bei Ole Miss. Miami wäre eben jetzt das beste Team in der ACC. Was ich auch das interessant finde, dass sie jetzt auf einmal das Beste wieder sind. Und USF wäre laut dem Komitee, was die Platzierung vergibt, das beste Team in der American. Auch darüber lässt sich, glaube ich, streiten, ob sie das sind. Im Ranking selbst sind Miami an 11 und USF an 12 gar nicht Nummer 11 und 12, sondern ich glaube, USF ist 23, Miami ist, glaube 14 oder 15, 15 glaube ich. 15, aber genau. Nummer 11 und 12 sind Oklahoma und BYU und da kommt dann eben dieses, was immer schon angesprochen hat, dass ACC-Champ gesetzt ist und der Champ, der beste Champ aus der Group of Five, der kleineren Conference, was in dem Fall USF für das Komitee ist, die sind automatisch mit dabei. Habt ihr denn hier jetzt irgendein Team? Wir haben ja vorhin schon das Thema Texas A&M gehabt. Findet ihr, dass das Ranking so hinhaut? Texas A&M an 3, Indiana 2, Ohio State 1 oder würdet ihr daran irgendwas ändern?
Also ich finde, man kann natürlich den Case dafür machen, zu sagen, okay, Texas A&M, Indiana kann man tauschen. Muss man nicht unbedingt machen. Ne? Man weiß ja, Indiana ist einfach länger jetzt und stabiler schon dabei. Einfach langfristig, sage ich mal, auf der 2 festgefahren. Nach dem Wochenende, wenn man es jetzt unbedingt will, kann man es natürlich tauschen. Am Ende wirkt es sich ja jetzt nicht so riesig auf das Playoff-Picture für beide Teams, auch ob man jetzt zweiten oder dritten tauscht. So die ersten 4, die haben ja alle irgendwie ihren gesetzten Platz. Ob man dann sich da als Team dann irgendwie einen Gefallen tut, weil man dann gegen den vermeintlich 11. oder 6. Besten nur spielt, ändert ja nicht so viel. Ja, auf der anderen Seite auch witzig, dass sich ein Texas da jetzt irgendwie wieder reingemogelt hat, genauso wie auch in Miami, die sich da beide reinschleichen. Und das ist aber auch das Schöne natürlich, dass die Saison noch nicht vorbei ist, weil es ist noch alles offen, es ist noch alles möglich, alle können noch stolpern. Aber es ist natürlich, das Bild klart sich immer mehr auf und dass auch in South Florida da für die American ist, das finde ich schon sehr gut, weil die einfach wirklich schön Football spielen und ja, hart arbeiten und sich da einen guten Case setzen, warum sie da reinkommen. Aber die haben jetzt auch zum Beispiel Navy anstehend, das heißt auch da wird noch viel, viel entschieden. Also in American ist noch lange nicht entschieden, ob am Ende wirklich in South Florida das beste Group of Five Team ist.
Sind ja Predictions am Ende des Tages.
Ja. Wie siehst du, Sean? Passt für dich?
Ja, passt für mich. Also ich würde da jetzt auch nicht wieder überreagieren. Ja, also das Ranking ist schon okay für mich. Besonders die Top 5 mit Ohio State, Indiana, Texas A&M, Alabama, Georgia. Ist okay. Ich finde immer so ein bisschen diese Vorschusslorbeeren für Texas immer schwierig. Aber am Ende des Tages hat Arch Manning gut gespielt die letzten Wochen. Ja, Oklahoma ist nicht viel geliebt. BYU, große Enttäuschung, ist ja um 5 Plätze gefallen, glaube ich. Ja, also groß und ganz kann ich da schon mitgehen mit.
Ja, ich bin, habt ihr ja vorhin schon gehört, ich wäre der Meinung, Texas A&M würde ich jetzt vor Indiana setzen tatsächlich. Die haben mich doch echt überzeugt die letzten Wochen. Und beide haben am Wochenende gegen einen Backup-Quarterback gespielt. Texas A&M hat das doch deutlich besser gemacht. Aber klar, das ist dann so Äpfel und Birnen. Das ist, Das ist vielleicht nicht so ein Riesending. Wenngleich, wenn das Ranking so bleiben würde, hättest du vielleicht in der zweiten Runde, wenn Texas A&M an 2 wäre, Texas gegen Texas A&M. Das wäre auch geil. Mhm. Kann aber alles ja noch kommen. Bei Texas tue ich mich auch ein bisschen schwer, dass die an 10 sind. Auf der anderen Seite, sie haben halt in Oklahoma gewonnen. Ne? Deswegen hast du da wieder so einen klassischen Vergleich, den sie dann gerne mal zu Rate ziehen hier und da. Und deswegen sind sie vor ihnen. Auf der anderen Seite ist Miami, obwohl sie knapp in Woche 1 gegen Notre Dame gewonnen haben, hinter ihnen. Da kommt dann, glaube ich, wieder so dieses What have you done lately? Ja, kommt auch das. Das Komitee guckt ja auch so ein bisschen die Entwicklung einer Mannschaft an. Und da sehen wir ja ganz klar, Notre Dame hat die ersten beiden Spiele mit, ich glaube, 2 und 1 Punkt Unterschied verloren. Und seitdem haben sie gewonnen, größtenteils auch sehr souverän. Miami hingegen eben sich kürzlich 2 Böcke geleistet. Ja, jetzt gegen Syracuse. Gegenüber Syracuse darf dieses Jahr irgendwie jeder rüberrutschen. Das ist ziemlich erschreckt. Ja, komm, die waren letztens war ja so stark und jetzt die Jacket geht da leider
nicht. Ja.
Ich finde aber, Miami ist gleichzeitig trotzdem so ein, also irgendwie finde ich es, also Miami ist jetzt irgendwie durch diesen Sieg, ja, Virginia hat verloren, Louisville hat verloren, dass die fallen, ist klar. Georgia Tech hatte spielfrei und trotzdem hüpft Miami an Georgia Tech vorbei. Finde ich so ein bisschen billig. Also, weil zu viel Kritik kam, dass Miami so weit unten war, hatte ich das Gefühl. Aber das ist natürlich in der ACC alles noch, da kann ja noch viel passieren. USF sehe ich genauso. Ich hätte tatsächlich Tulane genommen, nachdem die jetzt Memphis geschlagen haben. Auswärts ist es für mich der stärkere Sieg. Aber da in der Conference, auch vielleicht mal zur Erklärung, wie gesagt, aus den Group of Five Conferences, kommt halt nur ein Champion weiter. Und da gibt es natürlich auch andere gute Teams. Ja, und andere gute Conferences, wo Teams weit vorne sind. Aber ich glaube, die American, können wir kurz sagen, sind halt einfach die stärksten. Da hast du halt gerade 4 Teams mit North Texas, USF, Tulane und irgendwie habe ich noch vergessen. Navy. Ja. Memphis ist jetzt nach der zweiten Niederlage, glaube ich, raus aus dem Thema. Aber du hast halt wirklich sehr viele Teams, die eine Chance haben und eben nur 1 oder 2 Niederlagen haben. Also die wirklich richtig gut sind. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass es die Conference sein wird, die da ein Team stellen wird.
Ich finde zum Beispiel, einfach mal, um nochmal auf die normale AP 25 zu gehen, da ist ja auf 24, glaube ich, James Madison.
Ja.
Was auch interessant ist, da sind wir mal wieder bei diesem grotesken Thema Schedule Strength. Ich habe ja über Memphis gemeckert. Die sind zum Beispiel vor South Florida gerankt, die 25 sind. Und dann schaust du aber, wen die gespielt haben. Weber State, Louisville, das haben sie verloren. Dann Liberty gewonnen, Georgia Southern, Georgia State, Louisiana, Old Dominion, Texas State, Marshall, Appalachian State, Coastal. Ah, come on, man. Die sind in der Top 25, die spielen niemanden. Das ist für mich, also so, da sieht man so dieses beste Beispiel dafür. Ist das nicht die alte Uni von Kurt Cinetti von Indiana? Ich glaube, da kam der ja her. Der hat ja sehr noch ein paar Leute mitgenommen vor 2 Jahren und die Mannschaft da leer gemacht, die Talente. Die gewinnen und man will ihnen das ja auch nicht wegnehmen. Die sind 6-0, 8-1 overall, aber sie spielen ihnen einfach niemanden. Und die sind im Moment gerankt vor South Florida, wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich. Das sind so die Sachen, die ich zum Beispiel nicht mag, weil die Sunbelt ist eben Schrott. Ja, kannst du mir, da gibt es die East und West und die sind, da sind Teams wie Troy, Southern Miss, Louisiana, University of Louisiana, Monroe, glaube ich, South Alabama, Georgia State, Old Dominion, come on, man. Ist für mich eben jetzt nicht nachvollziehbar. Aber gut, das ist eben, deswegen sitze ich ja hier in Hildesheim.
Ja, aber das ist das Geile. Man kann sich immer wieder drüber unterhalten. Ich bin da auch tatsächlich, auch da bin ich ein bisschen der Meinung. JMU, wo kam die jetzt auf einmal her? Warum sind da nicht eben, warum lässt du nicht Missouri drin oder packst du Tulane oder noch Texas da wenigstens rein oder lässt du Iowa mit drin? Die sind bewussterweise aus dem APP-Poll rausgefallen, obwohl sie ja wirklich hauchdünn verloren haben. Also die sind mit Sicherheit besser als James Madison. Ja.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, jetzt der Poll spielt ja nicht mehr so die große Rolle. Apropos keine große Rolle spielen, lasst uns mal über Coach Prime und Colorado reden. Boah, da ein Übergang des Todes hier. Ja, das ist, ich finde das ein wahnsinnig, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, glaube ich. Weil das halt ein extrem polarisierendes Thema ist. Die ganze Familie Sanders, das ist ja nicht nur in der NFL ein sehr polarisierendes Thema, sondern auch am College. Deion Sanders, die alte NFL-Legende, Ikone, immer ein sehr, ja, polarisierend. Ist das passende Wort, glaube ich. Auch als Spieler schon, ne? Der war einfach, der war einfach Prime halt. Der hat schon gescheint, als da gab es das alles noch gar nicht, was es heute. Der Der hätte TikTok und Instagram über Nacht berühmt gemacht, schon in den 80ern, verdammte Scheiße. Und dann kam er so irgendwann aus dem Fernsehen raus, um sich als Coach zu beweisen. Und das hat auch anfangs sehr gut funktioniert. Jackson State, All Black College übernommen. Da, glaube ich, diesen riesen Wow-Moment gehabt, als er eben Travis Hunter verpflichten konnte, den jede große Uni haben wollte. Und er kriegt den halt an so eine kleine Dorf, eine Zweitliga-Uni sozusagen. Da ging der Hype los, das funktionierte auch richtig gut. Und dann kam man irgendwann bei Colorado auf die Idee, lass uns den holen als Head Coach. Und ich finde, das war ein bold Move für eine, Colorado ist ja auch, das ist ja so, das hat ja so den Reiz von einem 30 Jahre alten T-Shirt, was du aus dem Schrank holst. Ne? So, oh, puh, da ruft aber so, das ist so Colorado. So, die haben irgendwie, glaube, bevor er kam, hatten sie eine Winning Season in 12, 13 Jahren. Man darf aber nicht von Colorado war 1990 National Champion. Cordell Stewart, ja, das war so die Zeit, wo bei mir es losging. Ne? Die haben, sage ich jetzt mal, bis 2000, 2001 waren die durchaus ein relevantes Team. Ne? Danach hatten sie nochmal ein kleines Zwischenhoch, aber die letzten 10, 15 Jahre waren halt einfach für den Allerwertesten. Und dann war das ein extremer Bold Move. Und was wir dann gesehen haben, war, Colorado war auf einmal hip, sexy. Die größten Stars der Stars waren plötzlich an der Sideline. Also das war halt eine Show, ne? Das war, und auch NRL-mäßig, Transferportal-mäßig, super aktiv. So, Jahr 1, 4 und 8, Jahr 2, ja, eine Winning Season und auch ein Bowl-Game. Und jetzt werden sie Woche für Woche dieses Jahr wieder auseinandergenommen. Dazu kommt natürlich auch noch Dions gesundheitliche Situation, Krebserkrankung. Die auch sowas, ja, ne, das hinterlässt natürlich immer seine Spuren, selbst wenn man sagt, man ist wieder geheilt. Ja, wie erlebt ihr dieses ganze Riesen, man muss es Zirkus nennen, wie erlebt ihr diesen Zirkus Colorado und dass es eben sportlich am Ende aber scheinbar doch nicht hinhaut?
Ja, es ist, also Colorado erstmal, ne, also ich hab das Team sehr gerne immer schon verfolgt, muss ich sagen an der Stelle. Ich habe das vor allem auch dadurch verfolgt, die haben damals 2015, 2016 herum einen deutschen Spieler sich geholt, Joschka Gustav, Valentin Senweyer unter anderem auch da, bevor er dann zu UConn getransfert ist. Dadurch habe ich immer so ein bisschen Colorado auf dem Schirm gehabt und das ist natürlich, bevor Dion kam, die hatten wirklich nichts. Die waren eigentlich am Ende, das war echt ein Poverty Program, sagt man dann so gerne. Also es lief alles schlecht bei denen. Also ich kann mich noch gut dran erinnern, die haben so 2016, 2015 haben sie damals den Case gemacht für, ey, wir rebuilden jetzt, wir werden wieder eine große Nummer, back to the glory days, und dann ist nichts passiert. Dann ist einfach, es hat einfach nicht funktioniert, man hat Saison für Saison nicht geschafft, eigentlich diese große Relevanz rauszuholen, und man war wirklich recht weit unten, man war schon wirklich ganz, in der Versenkung versunken, bevor man gesagt hat, ey, wir machen jetzt, was haben wir eigentlich zu verlieren? Was haben wir eigentlich zu verlieren bei Colorado? Gar nichts. So, bei uns läuft gerade nicht. Komm, lass uns Dion holen. Und das hat ja auch sehr gut funktioniert. Das hat ja wirklich die ersten Jahre jetzt sehr gut funktioniert. Aber ja, das ist irgendwo auch Realitätscheck. Und das Schicksal meint es manchmal einfach nicht so, wie man es selber möchte. Und ich finde, das ist jetzt genauso bei Colorado eingetreten. Zum einen muss man natürlich sagen, jo, die Show ist jetzt weg. Hunter ist weg, ne? Sohnemann ist weg, Shador ist nicht da. Das macht, glaube ich, viel aus. Und dass dann gleichzeitig auch noch bei Deion Sanders das mit der Krebsdiagnose um die Ecke kommt, der muss jetzt zuletzt wegen Blood-Cloths in den Beinen, also Blutgerinnse und operiert werden. Also, ne, also wenn man mal Pech hat, dann ja, hat man alles. Also das ist wirklich auch auf, also man kann es wirklich aufs Pech schieben. Ne? Also manchmal gibt es ja Momente, da sagt man dann, ja, okay, da ist das, aber ich glaube, da ist wirklich viel im Argen und ich hoffe und ich glaube auch, dass man Dion noch Zeit gibt, außer ja, die NFL klopft mit so viel Geld an der Tür, dass er sagt, da gehe ich weg. Aber ich glaube, das ist auch jemand, der geht höchstwahrscheinlich nur für einen Headcoach-Job weg. Und das, glaube ich, dann wiederum macht man noch nicht, dass man einen Dion Sanders sich da irgendwie als NFL-Headcoach holt. Da muss man mal schauen, ne?
Also ich fand zum Beispiel die ganze Idee, dass Dion Sanders, muss man dazu sagen, ist eines meiner Idole meiner Spielzeit. Also ich habe selber DB damals gespielt, man mag es nicht glauben, und das war immer mein Idol. Ja, und dass der jetzt dann irgendwann in Colorado landet, die wie Stolle, wie du ja schon sagtest, in den 90ern schon mal eine echte Hochzeit hatten. Rashad Salaam, das war Heisman Running Back, das war jemand, der eben da bekannt für DB University, die hatten die, ich habe da noch Lehrvideos aus DB-Zeiten von damals, die da waren sie Vorreiter, haben viel gewonnen, hatten Topspieler, Eric Bieniemy war ein Running Back bei denen, der legendär ist, den kennt ihr vielleicht als NFL-Coach bei den Chiefs und ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, aber wie gesagt, das sind alles so Namen, die da mal durchgingen und dieses anfängliche Recruiting und dieser Zirkus, der hat natürlich schon so ein bisschen auch so eine Erwartungshaltung geschürt innerhalb der ganzen Football-Community. Und das war klar, dass das irgendwann nicht mehr zu erfüllen war, weil die Kassen auch nicht so tief sind in Colorado. Da die Taschen sind eben nicht tief. Du hast schon damals beim Anheuern von Deion Sanders wurde er angeheuert. Und dann hat der AD ja öffentlich gesagt, und jetzt gehen wir ran und besorgen das Geld. Also die haben ihn unterschreiben lassen und hatten das Geld gar nicht. Dass der dann natürlich durch seine Person, durch sein ganzes Auftreten, der wird ja 24 Stunden, 360 Days, wird er ja gefilmt. Der hat ja eine Social Media Crew mit dabei, die ihn ja auf Schritt und Tritt verfolgt. Und das hat alles natürlich dazu geführt, dass die Heimspiele ausverkauft sind, dass sie dann wirklich serious money verdient haben. Also ich will nicht sagen, dass sein Einfluss nicht wahnsinnig groß war. Nur jetzt kommt die Realität, dass du eben einfach die Kohle brauchst. Du brauchst die Kohle um NIL, du musst die Kids aber zum Transferportal zu dir kriegen. Und das ist eben nicht möglich, wenn du nicht gewinnst. Deswegen, glaube ich, ist da so ein bisschen der Glanz weg. Nichtsdestotrotz ist der Abgang von Hunter und seinem Sohn Shedeur ist das natürlich schon ein Faktor, der so schlecht sind die beiden eben nicht. Das ist eben, waren eben Top-Recruits. Und du siehst jetzt, dass sie auch aktuell Diskussionen haben. Und jetzt, glaube ich, Lewis ist ein Freshman-Quarterback, wird jetzt starten müssen für sie, weil eben Unzufriedenheit da ist. Er hat ein Ensemble an Hall of Famern aus der NFL um sich geschart, wie Warren Sapp und andere noch. Ich glaube, der Running-Back-Coach ist auch ein ganz bekannter. Ich habe vergessen, wer das war. Aber das sind eben alles NFL-Coaches. Also er hat schon die richtigen Ansätze gemacht. Bloß wenn natürlich am Ende das dann doch nur noch ein Geschäft ist und es um Geld geht und die NFL für manche Kids eben, die wichtig und interessant sind, nur ein Afterthought ist, weil das Geld verdienen sie jetzt. Das Geld wird jetzt verdient. Du verdienst 3, 4, 5 Millionen im Jahr, machst deine 4 Jahre im College, dann brauchst du die NFL eigentlich nicht mehr. Ja, und das ist eben so ein bisschen die Krux jetzt für Leute, weil in der alten Zeit wäre das natürlich eine super, super Uni, weil du hast da NFL Hall of Famer, die dir beibringen, wie man Football in der NFL spielt, du wirst vorbereitet auf die Liga. Das ist alles nach meinem Empfinden nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist, hast du die Bag of Money. Ja, das ist eben, was ich glaube, da hilft dann eben auch nicht dein Name, wie Deion Sanders. Ich glaube, dass seine Krankheit jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube, die haben einfach nicht gut recruited. Die kriegen die Leute nicht mehr, die sie haben wollen.
Das finde ich auch. Ich glaube, es ist am Ende, also ich glaube, Geld ist gar nicht so das Thema. Also wenn man sich mal, ich habe das hier gerade mal rausgesucht, da kann man das gut sehen. Aber jetzt finde ich es natürlich nicht. Hier ist es. 2024 haben die ein Revenue gemacht für Football von 142 Millionen Dollar. Das war ein neuer Rekord. Im Jahr davor waren es 117 Millionen. Und 2023 haben sie ein sogenanntes Earned Media Value, was heißt durch Influencer, ne? Also Sachen, wofür du selber gar kein Geld gemacht hast, aber die dir was gebracht haben. Und das soll approximately 343 Millionen Wert gehabt haben. Also du konntest ja nirgendwo hingehen im College Football und du hast nicht Deion Sanders, Colorado, wer ist heute wieder der Superstar an der Sideline? Also die waren schon auf einem anderen Level. Aber wenn ich mir jetzt die Saison angucke, dann sehe ich diese Leute nicht mehr an der Sideline. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat das mit der Gesundheit zu tun, das weiß ich nicht. Aber das fehlt. Ich glaube, das Recruiting war nicht so dolle. Und ich glaube, was Deion super gemacht hat im Anfang in Colorado, er war einer der Ersten, der das Transfer Portal halt brutal genutzt hat. Ne? Der wirklich den ganzen Kader da hier, direkt mit dir will ich nicht, hole ich mir neu. Nur hat der Rest halt deutlich aufgeholt. Ne? Und Texas Tech vor 2 Jahren? Nee. Da wussten die auch noch nie, was NIL Money ist und Transfer Portal geführt. Und jetzt holt der Rest halt auf und dann fällt Colorado doch Vielleicht ist es eben auch dieses Image, was er mitbringt, dass der eine oder andere sagt, ah, das ist nicht mein, das bin ich nicht, das will ich nicht. Ich glaube, da spielen viele Punkte eine Rolle und am Ende muss man vielleicht auch ehrlich sein, er hat sich halt, ich weiß nicht, wie gut er wirklich als Coach ist. Er hat sich halt wirklich sehr gute Coaches um sich rumgeschart, absolut. Aber ist Deion Sanders wirklich so ein geiler Coach? Weiß ich mal nicht.
Kommt immer darauf an, aus welcher Warte du das siehst. Ist er ein X&O-Coach? Ist er jemand, der dir, DB sicherlich, DB kann er dir sicherlich alle Tricks und Kniffe zeigen. Ist er jemand, der ein Programm führen kann und Impulse setzen kann und die Leute sozusagen eben so ein Revenue generieren, wie du gerade erzählt hast? Klar, der ist schon ein super Head Coach, aber ein Head Coach im College Football heutzutage ist ja ein besserer Administrator. Das ist ja kein echter Football Coach mehr. Die Leute coachen ja kaum noch. Die ist ja in der NFL genauso. Du hast eben Leute, die einfach nur da sind und das managen. Und das ist dafür, glaube ich, macht er das schon ganz gut, wenn du als Universität und Colorado hat sich absolut gesund gestoßen. Die werden Teufel tun, den gehen zu lassen. Da braucht er keine Angst haben, dass der da weg ist. Der wird nur selber dann vielleicht rastlos sein und sagen, ich kriege in Colorado keine Talente. Weil es ist ja auch groß, ist ja auch kalt, ist im Norden, ist für farbige Spieler auch ein bisschen schwierig da oben. War es schon in den 90ern? Das ist eben, Colorado ist eben nicht New York City mit Diversity. Das ist eben ein Faktor. Ja, Boulder, Colorado ist eben Boulder, Colorado. Das ist wie der Name ist Programm. Und da hast du eben wenig Diversity und das haben die schon damals, ich habe mal eine Reportage gesehen, in der Hochzeit damals schon die Spieler gesagt, die farbigen Spieler, die da ja auch hingeordert wurden von irgendeinem ehemaligen Alumni, der da diese ganzen Sachen finanziert hat, damals zu einer anderen Zeit, da waren plötzlich lauter farbige Jungs in der Stadt, die Ärger mit der Polizei bekommen haben, weil die damit nicht umgehen konnten, dass da plötzlich farbige Jungs durch die Stadt laufen und vielleicht keine Kriminalität machen, keine Verbrechen verursachen. Also das war ein ganz Riesenproblem da oben. Und ich glaube, das hat sich noch immer nicht verändert, großartig. Vielleicht ein bisschen jetzt mit Deion. Und das wird auch Leute, die Top-Leute auch abschrecken aus Florida, aus Alabama, aus, warum sollen die nach Colorado gehen, wenn die bei Crimson Tide spielen können, bei Auburn, bei den Gators, bei den Seminoles, was soll das? Ja, deswegen glaube ich, war das schöne Neue, ist jetzt vorbei. Und jetzt wird es dann darauf ankommen, wird Deion Spaß noch haben und will Deion das sich überhaupt antun mit seiner körperlichen Verfassung, in der er ist?
Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Also es ist wirklich, ich glaube, das wird auch immer noch weiter die Gemüter spalten. Also ich bin zum Beispiel, ich fasse mir den Kopf, wenn ich jetzt, ne, die Giants schmeißen den Headcoach raus und ich höre in jedem zweiten Podcast Deion Sanders. Als Kandidat, also weiß ich nicht, also seine Bilanz in Colorado ist auch, erstes Jahr 4-4-8, zweites Jahr 9-4 und jetzt aktuell 3-7. Und du hast halt Delaware geschlagen, wow. Du hast Wyoming geschlagen, wow. Und du hast eben immerhin Iowa State geschlagen. Man muss ja auch sagen, die hatten in dem Spiel irgendwie 4.000 Verletzte und haben sie immer noch. Die sind völlig tot. Und das war's. Und sonst kriegst du halt nur auf den Sack. Du bist 1-6 in deiner Conference dieses Jahr wieder. Also für mich ist es keiner, den ich überhaupt in die Konversation mitbringen würde für mein Team in der NFL als Head Coach. Also da fehlt mir einfach wirklich auch der Durchweg, der Erfolg, ne? Der konstante Erfolg, sag ich jetzt.
Ja, auch das Profil. Ich glaube auch das Profil, weil der, kannst du den denn als einen NFL-Coach sehen? Ich kann ihn sehr wohl als einen College-Coach sehen. Er hat ja gute Ansätze und er ist ja auch ein guter Kerl und der will den Jungs auch was beibringen und mitgeben. Also er hat ja sehr gute Ansätze auch. Steh für dich ein, hab Selbstvertrauen, der bringt den Jungs ja gute Sachen bei. Das wird auf taube Ohren fallen in der NFL, weil die sind schon da. Die werden, das ist dann der sozusagen, dann willst du den Oberlöwen mit der grauen Mähne, der schon da war, willst du den zwischen lauter junge Alpha-Löwen reinschmeißen und sagen, führ die jetzt mal an? Das glaube ich nicht, dass das sein Profil ist. Ich glaube, da würde er scheitern. Das ist eben, dafür ist er dann wieder zu glamourös und zu sehr Alpha in seiner Art.
Ich glaube auch, dass dass der Head Coach größer ist als alles andere, ist in der NFL quasi nicht möglich. Das ist irgendwie, normalerweise ist der Head Coach, ja, also.
Ist nicht so designed, der Sport da.
Ja, glaube auch.
Soll eben nicht so sein. Die Stars sollen die Spieler sein.
Aber ich bin wirklich gespannt, wie lange Colorado das Ganze fährt und was ist am Ende wichtiger? Der sportliche Erfolg, die werden den jetzt nicht nach der Saison raushauen, mein Gott, ja. Aber ist der Sport wichtiger, ja, und sie beobachten das und sagen sich vielleicht in 2 Jahren, wenn es so weitergehen würde, nee, da müssen wir leider doch jetzt die Reißleine ziehen, trotz allem, was es uns finanziell gebracht hat. Oder ist am Ende doch das, you know, money makes the work around und vielleicht ist es sportlich nicht so geil, aber wir ziehen, Stadion ist voll, wir sind in den Zeitungen und das ist richtig.
Da bin ich gespannt. Ja, und du hast eben doch so ein bisschen, die sind jetzt wirklich nur untergegangen in den letzten 3 Wochen 2-mal. Das war gegen Utah und gegen Arizona. Das waren helpless Games. Das letzte war 29-22 gegen West Virginia. Du das hast ja eben in den anderen
Spielen.
Ja, in den anderen warst du aber immer irgendwie mit dabei. Das waren also jetzt 36-20 gegen Houston, 27-20 gegen Georgia Tech verloren im Opening Game. Das sind also Sachen, die sind ja nicht helpless. Und da brauchst du einer guten Recruiting Class oder ein paar guten Jungs, die du dir bewegen kannst. Und ich glaube, das werden die da sehen in der Administration. Da geht was noch, wenn er gesund ist.
Ja, ist noch nicht vorbei. Genau, ich glaube wirklich, seine Gesundheit, das ist der wichtigste Faktor und der wird bei dem extremst entscheidend sein. Und da muss man leider bei Colorado Woche für Woche jetzt gucken, was mit Deion Sanders ist.
Na, in dem Recruiting War ist das natürlich auch gefundenes Fressen für die Gegner. Die werden natürlich sagen, du, dein Coach wird nächstes Jahr nicht da sein. Ja, schau dir die Nachrichten an von ihm und seiner Gesundheit. Ja. So bitter das ist, aber so ist das in diesem, da sind die gefühllos beim Recruiting.
Ja, das ist ein Business. Das ist ja auch ein großer Faktor. Also das fällt mir da direkt ein, natürlich einfach erfahrungsmäßig. Das ist natürlich, wenn dein Coach dann immer im Krankenhaus ist. Also es ist extremst wichtig bei einem Recruiting-Visit, dass der Headcoach natürlich dabei ist, dass der dich sieht, dass der dich kennenlernt, dass der dich überzeugt. Das zieht nochmal extremst und vor allem auch jemand mit Deion, mit seinem Charisma. Und wenn der natürlich auch bedingt durch die ganzen medizinischen Termine, die der haben wird, natürlich dann Visit, also das wird ja mit das Erste sein, was die cutten, dass die sagen werden, ey, Deion, wenn du jetzt hier im Krankenhaus bist und so, dann kannst du jetzt nicht einfach mal 3 Stunden dir nehmen, um noch dir den Campus mit einem Recruit anzugucken, mit deinem Top-Recruit anzugucken. Das ist ja eigentlich eine Sache, die der Coach dann macht in seiner Freizeit. Da fragen sich oft die Leute, okay, was macht der? Ja, wenn sie dienstags noch irgendwie einen 5-Star-Lineman einfliegen, dann kannst du auch davon ausgehen, dass Dienstagabend der Headcoach noch ein Dinner haben wird mit dem. Wenn der jetzt aber bei der Dialyse oder so sitzen muss, dann ist das natürlich, und das tust ja auch keinem Teenager an, dass der dann jetzt irgendwie den Headcoach im Krankenhaus da besucht oder so, dann sagt er sowieso, ich komme nicht. Also, weil mit der Mitleidsschiene werden die keinen da überzeugen. Das macht's natürlich, ja, das ist eine extrem verzwickte Situation.
Ja, haben wir euch da auch mal ein bisschen mitgenommen. Ich glaube, wie gesagt, das Thema Colorado, da könnte man noch stundenlang drüber reden. Und Deion Sanders ist halt einfach sehr polarisierend. Und nein, wir reden jetzt nicht über seinen Sohn. Und das überlassen wir einer anderen Sendung. Wir gehen eher auf die Previews der nächsten Woche, denn es geht ja mehr und mehr ans Eingemachte. Wir nähern uns nach und nach der Rivalry Week, haben aber jetzt schon große Rivalitäten, die diese Woche anstehen. Unter anderem ein relativ frisches SEC-Matchup noch. Oklahoma Nummer 11 zu Gast bei Alabama Nummer 4. Kurz gesagt, last chance für Oklahoma, wenn es ums Thema Playoffs geht. Ich glaube, so kann man es ganz kurz beschreiben, oder schon?
Ja, was werden sie vor der Tür bleiben, wenn sie das könnte das Statement Game sein. Zum Glück haben sie sowas noch auf dem Schedule und das werden sie natürlich sicherlich auch so kommunizieren. Na, so musst du es sehen. Du musst eben sehen, kann ich mich denn noch überhaupt verbessern, wenn die jetzt Old Dominion spielen würden oder James Madison? Da kannst du dich nicht verbessern, aber damit kannst du dich verbessern, wenn du da die Nation schockst sozusagen. Das wird, glaube ich, mal so der Antrieb sein und ich glaube mal, dass sie. Ja, Brent Venables ist eben auch jemand, der will eben auch, der muss aufpassen. Der, sagen wir so, der ist nicht, der war schon unter großer Kritik Anfang der Saison, hat sich dann sozusagen gefangen. Alle sagen, seine Defense ist super, aber sie müssen einfach jetzt mal anfangen, Gas zu geben und auch abzuliefern und diese Spiele wie dieses Alabama-Spiel zu gewinnen. Das kann ihnen das Ticket sein. Ja, und das werden sie wissen, wird hart umkämpft. Das ist die Zeit im Jahr, die man am meisten liebt, weil jetzt geht es wirklich, wirklich ans Eingemachte.
Ja, es geht um die Wurst, ne? Die werden alles reinschmeißen und die werden also ihre Körper gefühlt aufgeben. Natürlich nur so weit, dass sie nächste Woche noch, also die Woche darauf dann wieder spielen können, aber da wird alles gegeben werden bei so einem Spiel. Vor allem, weil du ja weißt, es geht wirklich um alles. Ne? Also für vor allem für Oklahoma, das ist jetzt der entscheidende Punkt, weil wenn man das Spiel verliert, dann ist man aus der Debatte sehr wahrscheinlich raus.
Ja, auch individuell. Du hast einen John Mathieu, der für mich einer der besten Quarterbacks war zu Beginn der Saison, der nach seiner Rückkehr von seiner Verletzung eher so Hausbacken war in seinen Ansätzen, nicht derselbe. Alle sagen, und wir alle haben es gesehen, er ist nicht mehr derselbe, der vorher war. Da ist so viel auf on the line. Alabama, Ty Simpson, der super spielt im Moment, der will natürlich auch seinen Run halten. Also individuell hast du da einen Haufen Sachen, die wichtig sind. Und einer der größten Protagonisten, der abliefern muss, einfach auch für sich selber, ist eben John Mathieu. Nach meiner Meinung jemand, der alle verstummen lassen kann, wenn sie Alabama schlagen. Ja.
Ja, und das, also ich bin sehr gespannt auf das Duell, jetzt mal überspitzt gesagt, Mathieu gegen die Alabama Defense, denn die spielt auch seit Wochen lights out, finde ich. Die spielen so brutal stark. Die haben gegen Tennessee, Aguilar und Co. relativ gut im Griff gehabt, ne? Nur 20 Punkte zugelassen. South Carolina hatten sie auch wenig Mühe mit und jetzt zuletzt LSU, wo am Ende im dritten Viertel Garrett Nussmeier, der Potential First Round Quarterback, der glaube ich nicht mehr ist, auch noch auf die Bank verbannt wird. Also das ist schon, die Defense ist richtig rotzefrech momentan. Und ich finde, das Spiel ist natürlich für Oklahoma so Last Chance, ja, weil sonst bist du 3-3 in der Conference, dann kannst du das abhaken. Aber gleichzeitig ist für Alabama, die halt als eins von zwei Teams noch ungeschlagen in der Conference sind, die sind kurz davor, sich das Conference-Game sicher zu machen. Ne? Also wenn du dieses Spiel verlierst, dann rutschst du zurück ins Pack, in Georgia, Ole Miss, Texas. Dann Gott weiß, was da noch passieren kann, aber wenn du das Ding gewinnst, bist du mit einem Bein im SEC Championship Game und das glaube ich schon, das war das letzte Spiel, was du noch hast in der Conference ist gegen Auburn, das war mal eine gute Rivalität, würde ich sagen. Ne. Das ist eigentlich geschenkt, übertrieben gesagt, natürlich nicht, so ein Rival Game, da kann auch immer viel passieren, aber da erwarte ich einfach, dass Alabama drüber hinwegrollt in der aktuellen Form. Das ist für die, finde ich, auch so ein Endspiel, weil du gewinnst das Ding, dann bist du mit mindestens einem Ball in einem SEC Championship Game und dann sind die Playoffs eh safe. Also das ist für Alabama für die genauso wichtig. Auf eine andere Art und Weise, aber genauso wichtig.
Aber Auburn, nochmal, hatte Vanderbilt am Rand einer Niederlage, muss man ganz ehrlich sagen.
Es war tatsächlich im ersten Spiel ohne Hugh Freeze als Headcoach, haben die irgendwie sehr befreit. Ja, und mal so ganz am Rande, wenn ihr da draußen die Highlights noch nicht gesehen habt, zieht sie euch gerne mal rein. Und guckt euch auch mal, Auburn sieht man viel zu selten, aber der Coleman, der Receiver von Auburn, ist der Typ ist Woche für Woche, ist ja einfach ein Living Highlight Reel. Das ist auch auf jeden Fall ein First-Round-Pick für mich im nächsten Draft. Also absolute Granate, letztes Jahr auch schon. Mag ich sehr.
Ja, ja.
Dann haben wir noch auch eigentlich ein Klassiker, der aber natürlich in den letzten Jahren oft wegen dem einen Team nicht mehr so geil ist, aber Notre Dame gegen Pittsburgh. Ja, die größten Zeiten sind, ja, liegen länger her. Da hatten sie auch mal mit Kenny Pickett ein bisschen einen ganz guten Run wieder. Aber jetzt ist Pitt ranked an 22, heimlich, still und leise, als sich Pittsburgh da hochgesneakt und hat jetzt mit einem Heimspiel gegen Notre Dame eine Chance auf ein richtig krasses Statement, gerade in dieser wilden ACC-Zeit, auch wenn es kein Conference-Matchup ist. Aber das ist auch, finde ich, für Notre Dame nochmal ein ganz, ganz wichtiges Spiel.
Ja, das ist, du musst es einfach machen. Du musst natürlich, das ist immer witzig, man sagt es jede Woche wieder, du musst gewinnen und so ist es ja auch, aber da geht es natürlich auch, also man darf sich einfach da nicht von Karren spannen lassen, man darf sich auch nicht irgendwie, ja, so ein Mason Heinschel, den finde ich super, ne? Das ist der Freshman Quarterback von Pittsburgh, junger Typ, haben sie da reingeworfen, der macht immer wieder Woche für Woche fantastische Dinger und der kann natürlich da auch einfach mal sagen, ey, jetzt legen wir noch eine Schippe drauf. Das ist halt einfach so ein Gegner, wenn du da stolperst. Ja, gute Nacht. Also, die werden es denen nicht leicht machen. Und die wissen ja auch, was sie für sich da rausholen können, was sie für sich da rausboxen können. Vor allem Pittsburgh kann ja nach wie vor die ACC klar machen. Und dementsprechend, für die ist das eine große Nummer.
Und wie du hast, wir haben ja letzte Woche schon über die Pitt Panther gesprochen. Und da hast du ja gesagt, dass der Heinschel ja erst Mitte der Saison dazu kam oder da war ja dann irgendeine Verletzung.
Den haben sie ja ein, zwei Wochen vorher haben sie gesagt, ey Junge, du musst starten.
Und das haben sie thematisiert auch in den USA, dass das wirklich merklich, also der scheint eine bright future zu haben. Ob die bei Pitt sein wird, ist die Frage. Aber er wird auf alle Fälle ein well thought after Player sein. Ich habe Pitt auch letzte Woche thematisiert, weil die ja so sich ransneakten sozusagen mit ihren Record und die galten dann auch als ein Geheimfavorit für was auch immer. Da ist ein Team, was man beobachten sollte. Witzigerweise, nach unserer Aufnahme habe ich es dann in den USA in Podcasts gehört, dass die genau dasselbe Thema aufriefen. Aber Notre Dame ist für mich auf einer Mission im Moment. Mit, die haben eben mit Fields, Malachi Fields, Jeremiah Love, da sind eben mit CJ Carr, hast du natürlich, ja, die wissen, sie dürfen sich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Das ist auch gerade gegen Pitt nicht. Und das spielen sie eben auch ziemlich stark runter, habe ich das Gefühl. Und Freeman macht da einen super Job, der Head Coach. Ich kann nicht sehen, dass sie da stolpern. Ich glaube nicht daran, dass sie da stolpern werden, weil sie einfach wissen, was auf der Line ist. Und ich schaue gerade die Stats hier mal, aber Notre Dame hat eben in der Defense ein bisschen die Nase vorn. Aber Pitt, wie gesagt, in der Neuzeit des Footballs, du kannst dir dein Ensemble zusammenstellen und mitspielen. Und dann ist egal, wer du bist. Es kann auch die Pitt Panther sein. Und irgendwie haben sie das geschafft und spielen eine famose Saison. Sind sie gefährlich? Auf alle Fälle. Du musst da auf alle Fälle aufpassen, weil die sehen natürlich auch ihre Chance, für Aufsehen zu sorgen. Und wer weiß, was das Committee dann in ihnen sieht, ja, wenn sie Notre Dame schlagen, was ja dann das Todesurteil für Notre Dames Ambition wäre.
Ja, das würde definitiv.
Das würde das Ganze nochmal sehr, sehr spannend machen, wenn Notre Dame, die gefühlt so ein Safe Spot da haben, auf einmal sich so ein Ei legen würden hier. Ich glaube aber ehrlich gesagt, Notre Dame wird hier ein Statement setzen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo sie auch nochmal die Chance haben. Ich finde, sie haben vor 2 Wochen gegen UC schon brutal gut abgeliefert. Und ich glaube, das Ding, weil dieses Wochenende ist es halt auch eins der großen Spiele. Ich glaube, da werden sie Jeremiah Love, die haben am Anfang der Saison, ich weiß noch, wie wir nach dem ersten Spiel saßen, nach der Niederlage in Miami, ey, wie kannst du dem Typen nur den Ball 10-mal geben? Und der Jeremiah Love hat in den letzten 3 Spielen mehr Rushing Yards erzielt als der Leading Rusher von Pittsburgh in der ganzen Saison. Der hat über 450 Rushing Yards in den letzten 3 Spielen mit einem Schnitt von 8,49 Yards pro Lauf in den 3 Spielen. Das ist
eine Maschine,
also die haben den extrem gut eingesetzt, die O-Line spielt extrem gut und der Typ ist halt einfach auch spektakulär als Running Back. Ich glaube, du weißt, was du jetzt von Notre Dame kriegst. Dazu kommt der Carr, der für einen True Freshman einfach abliefert, über den man auch viel zu wenig eigentlich redet. Ja? 19 Touchdowns, 4 Picks für eine True Freshman. Das sind schon krasse Zahlen, die der da ballert. Also ich glaube, Notre Dame ist einfach, die sind eine Nummer zu groß für Pitt, denke ich. Ich glaube, das wird nicht so spannend, wie wir uns das vielleicht erhoffen.
Ja, Love ist bei 988 Yards. Jeremiah Love, der bricht die 1000 jetzt am Wochenende.
Definitiv.
Ja? Und da ist noch nicht mal bei The Screenplay und die Quick Passes zu ihm raus. Also das ist ja noch viel schlimmer im Open Feld.
Ja, und dann haben wir noch ein drittes Spiel uns rausgesucht. Das sind wir wieder in der SEC. Hilft ja nichts, wenn die nur mal die großen Spiele abliefert. Texas zu Gast bei Georgia. Das ist natürlich auch wirklich ein Big Boy Game. Auch hier geht es noch darum, wer schafft es vielleicht noch ins Championship Game. Vor allen Dingen, also auch das ist für Texas, glaube ich, die letzte Chance. Wenn sie es verlieren, wird nichts mehr mit dem SEC Championship Game. Und dann wird es auch nochmal spannend, was die Playoffs angeht. Muss man auch ehrlich sagen. Für Georgia ist es, ich finde Georgia dieses Jahr so, ich finde Georgia irgendwie komisch. Also Georgia hat immer wieder diese Spiele, wo du sagst, boah, puh, eigentlich dachte ich, die sind über diesen Punkt hinaus, ja, und gewinnen aber irgendwie doch. Und dann in diesen großen Spielen, dann sind sie fast immer richtig, richtig da. Also da haben sie wirklich, wenn du an ihnen gezweifelt hast, haben sie geliefert, ja, und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel, weil, wie gesagt, Texas hat sich scheinbar auch gefangen zuletzt. Und bin ich sehr gespannt, was wir da für einen Arch Manning und für eine Offense zu sehen bekommen. Und ob die O-Line wirklich, wirklich so abliefert. Man muss dazu sagen, Georgia hatte vor dem letzten Wochenende erst 9 Sacks in dieser Saison, wenn ich das richtig gelesen habe. 9? Also das ist für mich, gut, Sacks sind nicht die einzige Statistik, aber das ist irgendwie dann doch schon so ein bisschen, okay, hallo, das ist doch Georgia. Bin sehr gespannt auf dieses Spiel.
Ja. Ja, die müssen, ne? Also beide Teams natürlich. Für Texas ist es wahrscheinlich sogar die letzte Chance. Und also wenn Texas das verliert, ja, natürlich, okay, also ich gucke nochmal auf den Spielplan. Sie haben Texas A&M, da hätten sie dann natürlich die theoretische Chance, wenn sie verlieren würden, dann zurück zu bouncen und irgendwie auf den 10. Platz. Aber seien wir mal realistisch. Du musst einfach alles gewinnen, wenn du doch in den Playoff-Pictures bleiben willst. Und selbst wenn sie dann, sagen wir mal das Szenario, sie verlieren jetzt gegen Georgia, gewinnen dann gegen Arkansas, gewinnen dann noch gegen Texas A&M, kann das Komitee trotzdem sagen, ja, diese eine Niederlage war so schlimm, dass wir euch auf den 11. oder 12. Platz packen. Also für Texas geht es hier wirklich um alles. Das muss man ganz klar sagen. Für Texas das ist das Spiel, wenn sie das nicht machen, dann brauchen sie auch eigentlich nicht in der Debatte sein um die Playoffs, weil dann sind sie ein 3-Loss-Team und dann kann es sehr gut sein, dass wir einen Haufen 2-Loss-Teams noch haben werden im Playoff-Picture. Und ja, so kann man sich dann selber raushauen. Also da geht's wirklich um vieles. Dann spielt man in Georgia, das ist natürlich ein großer Faktor. Na, also das wird ein spannendes Spiel. Wer da Bock hat, bis 1.30 Uhr wach zu bleiben, wenn es dann erst deutscher Zeit losgeht, der kriegt hoffentlich dann auch was geboten. Kauft euch ja ein Energy-Getränk und oder macht euch noch einen zweiten Kaffee oder einen dritten Kaffee dann an dem Tag. Das wird auf jeden Fall ein Spiel der Woche. Ich glaube, da wird richtig, richtig viel Feuer drin sein. Es sind ja jetzt nicht Teams, die irgendwie eine historische Rivalität oder so in dem klassischen Sinne haben. Aber das sind beides Teams, die wissen ganz genau, worum es geht. Das wird ganz abgebrüht sein. Wir werden da zwei Hammer-Coaches haben, die sich da natürlich versuchen werden, ja, zu outmastern und den anderen einfach einen Zug voraus zu sein. Das wird eine spannende Nummer. Das wird richtig, richtig spannend.
Glaube ich auch. Ich glaube, das wird über die Abwehrreihen entschieden. Texas, starke Abwehrreihe, starke Front. War Garant für die letzten Siege mit der Defensive Line und so. Die haben schon echt Randale gemacht. Aber haben den Offensive-Minded Head Coach mit Steve Sarkisian. Jetzt hast du Kirby Smart in der Defense-Minded Guy in Georgia. Aber Georgia ist so ein bisschen, Gunnar Stockton wird entscheidend sein, Arch Manning, das sind so die Jungs. Wer wird sich als erstes reinfinden in das Spiel? Und wird das am besten meistern, weil die Pressure wird immens werden. Die wirst eine Menge, gerade die O-Line von Texas, sehr, sehr gescholten. Glauben wir wirklich daran, dass die jetzt sich verbessert haben, um gegen Georgia mitzuhalten, die ja echte Henker vorne haben in der ersten Reihe? Das ist die Frage. Vertrauen wir ihnen? Ja, wenn nicht, wird das echt ein langer, langer Tag für Arch. Aber vice versa. Ja, die Defensive Line von Texas ist ja auch jetzt, sind keine Kinder von Traurigkeit. Und da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen, dass die nicht Gas geben werden. Also ganz interessantes Thema. Ich glaube, da in den Trenches wird es entschieden. Das ist ein bisschen so abgedroschener Spruch, aber das ist so wahr in diesem Spiel. Und mal sehen, wer als erstes sich im Angriff am besten klimatisiert und den Spielfluss hinkriegt. Beide strugglen, beide nicht die besten Quarterbacks in diesem Jahr gewesen. Gunnar Stockton musste viele von seinen Leistungen überzeugen durch seine Leistung, weil der war höchst gescholten und galt als eher so ein bisschen blass als Quarterback und nicht so, was Georgia und die Bulldogs brauchen. Aber er ist ein echter Georgia-Mann und der Mann von Kirby Smart, der sagt, das ist ein echter und der ist unser Anführer und das hat er auch bewiesen die letzten Wochen.
No. Ja, wird ein sehr spannendes Matchup auf jeden Fall. Ja, da haben wir natürlich noch ein paar andere, keine Frage, aber das sind so unsere Top 3. Und dann zum Abschluss, wir haben es letzte Woche vergessen. Letzte Woche sind wir hier ohne Hot Take rausgegangen. Männer, das geht auch nicht.
Das geht nicht.
Also ehrlich, ihr müsst ja nochmal mitdenken hier.
Ja, das war. Na, mein Hot Take ist diese Woche, wenn ich reinspringen darf, ich hoffe, ich nehme jetzt niemanden seinen Hot Take weg. Aber ich glaube, ich hätte zwei, aber ich glaube, dass die Pittsburgh Panther die Notre Dame Fighting Irish schlagen.
Ja, da ist mein easy Hot Take natürlich weg. Macht schwer. Also wenn man auf die beiden anderen Spiele blickt, natürlich, ich glaube, da bin ich recht überzeugt. Also zum einen, ich glaube, ein Alabama wird gegen Oklahoma gewinnen. Ich glaube, auf der anderen Seite auch ein Georgia wird gegen Texas gewinnen. So hot sind die Takes nicht. Das ist eher, weiß ich nicht, wenn du.
Trau dich was.
Trau wenn dich. Du Pfeffer auf Steak machst und sagst, es ist scharf. So hot sind diese Takes. Ja, ich hätte gerne natürlich den Pittsburgh Notre Dame Take genommen.
Dann nimm den,
dann nehme ich den natürlich gerne. Ich glaube, Pittsburgh schafft den Upset. Ich glaube, Heinschel, ich bin firm Believer. Und ja, ich glaube, Notre Dame wird stolpern und dann sind sie raus.
Gut, dann nehme ich Navy wird South Florida schlagen. In der American.
Ja, Horvath ist auch wieder fit, glaube ich, für das Spiel.
Ja, der ist wieder fit. 7-2 beide Teams, geht um viel. Und ich glaube, dass, obwohl South Florida ist schon echt räudig, die sind gut. Also da, da muss man schon ehrlich sagen. Aber hey, wenn eine Mannschaft kommt, dann ist es eben die Military Academy und das ist Navy und die werden dann, ja, die ein bisschen rumlatzen und warzen und die spielen so unangenehmen Football. Hey, wer weiß, ich glaube, dass da geht was.
Okay, dann nehme ich, das ist vielleicht keiner auf der Uhr hat, aber ich hau ihn einfach raus. Ich sage, Ole Miss verliert gegen Florida. Ole Miss hat dieses Jahr noch kein Ei gelegt. Und Ole Miss legt immer irgendwann ein Ei. Und so viele Chancen sind nicht mehr zum Eierlegen. Deswegen haue ich einfach raus, sag ich, weiß, Lagway wurde letzte Woche gebannt. Also alles spricht dagegen. Spricht dagegen. Und das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich sag, Florida schlägt auch Mist. Damit es nochmal umso spannender bleibt und vielleicht noch die letzte Chance, selbst wenn Texas verliert und Oklahoma verliert, dass sie irgendwie doch noch eine Chance haben. Dank Ole Miss.
Bold Statement. Bold.
Da war sehr viel Pfeffer auf dem Steak. Ja gut, dann sind wir durch für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt da draußen wieder ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr auch mal Themen habt, die wir mal mitnehmen sollen, schreibt es uns gerne über Social Media, die üblichen einschlägigen Kanäle. Wir sollten auf jeden Fall irgendwann nochmal das Thema Tradition mitnehmen, so ein bisschen, was gefällt und so. Es fiel mir jetzt am Wochenende wieder auf, als ich Oregon, Iowa gesehen habe und diese Krankenhausgeschichte, dieses Winken, das ist eine der ganz neuen Traditionen, aber irgendwie eine ziemlich, ziemlich geile. Und natürlich müssen wir irgendwann auch noch über die besten Rivalries im College Football reden. Auch da kommen wir ja mit der Rivalry Week am letzten Novemberwochenende hin. Ja, wir müssen auch noch gucken nächste Woche, wie wir das organisieren, weil der Onkel Stolle für 2 Wochen in den USA ist. In Ann Arbor in Michigan.
Ja, da muss der Daniel mal aushelfen, ne?
Ich schick mal Grüße dann an Immo von da.
Sehr, sehr gerne. Freue mich schon drauf.
Dann euch allen da draußen, gute Woche. Viel Spaß am Wochenende. Und freuen wir uns auf ein spannendes College-Football-Wochenende. Macht's gut.
Jo.
Macht's gut.
Ciao.
Football-Abai.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.